die Mutter, Bonn, 31. Mai 1843. Liebe Mutter, es hat wieder einmal lange gedauert, ehe ich dir für deinen letzten Brief den herzlichsten Dank sage. Ich konnte aber nicht umhin, vorher deinem westfälischen Schinken recht gründlich auf den Zahn zu fühlen, denn der Dank für diesen freundlichen Gesellen musste ich natürlich mit dem Dank für deine Briefe vereinigen. Es ist doch etwas Eigenes um so ein vaterländisches Gewächs. Da steigen, während man mit den beiden Backen am Kauen ist, die heimatlichen Gestalten in so deutlichen Umrissen vor der Seele auf, dass man plötzlich in seine alte Umgebung versetzt zu sein glaubt. Übrigens haben sich meine Freunde nicht weniger als ich daran ergötzt, und so ist es denn leider schon so weit gekommen, dass ich dieser Tage unserem großen Haushund ein vortreffliches Geschenk mit dem Knochen machen kann. Das sind also die Segnungen des preußischen Zollvereins, dass die Mutter ihren Sohn mit einem Schinken erfreuen darf. Oh, ich werde immer für den Zollanschluss stimmen. Doch um von dem Schinken auf etwas anderes zu kommen, da erhalte ich einen Brief von Ferdinand, der freilich nach all den Wohltaten eines mehrwöchigen Friedens nicht recht mit seinen Arbeiten zufrieden ist. Sie sind übrigens auch danach. Ich bin aber davon überzeugt, dass man ihn bald avancieren lassen wird. Jedenfalls hat er gute Gelegenheit, unter ganz neuen Verhältnissen vieles zu lernen. Mag es ihm noch so unbedeutend erscheinen. Will es sich in einem Jahre nicht bessern, so kann man leichter als bisher eine Stelle für ihn finden, und mit den Reisekosten ist es auch nicht so arg, wie du meinst. Der alte Ross, mit dem ich über die Geschichte sprach und der sich sehr für Ferdinand zu interessieren scheint, versicherte, seinen ganzen Einfluss loszusetzen und ihn jederzeit in Schutz nehmen zu wollen. Der Mann ist freilich alt, aber ich habe selten jemand gesehen, der mit treuerer Seele als bei allem zu Werke geht. Es sind nicht bloß Worte, was er sagt. So bedauerte er wiederholt, Wilhelm nicht besser nützen zu können, und schien es mit wahrem Vergnügen zu sehen, dass dieser ihm neulich allerlei Vorschläge machte, deren Verwirklichung nicht unmöglich war. Man muss nun abwarten, was daraus wird. Das Schlimmste ist, dass der alte Herr mit den Jahren ein wenig pomadig geworden ist und nicht gern die Feder ansetzt. Trotz der vielen anwesenden Verwandten hatte ich dennoch Gelegenheit, recht oft mit dem Bischof zu konversieren, und da kam dann manches zur Sprache, was uns gegenseitig interessant war. Zuletzt sagte er mir noch, ein Knotenstock, der wäre gut auf Reisen, aber niemand könne einem verwehren, auch ein Stöckchen zum Spazierengehen zu haben. Darin war und bin ich auch ganz mit ihm einverstanden. Die vielen Festlichkeiten, welche die hiesigen Völker in Bewegung setzten, kann ich dir nicht beschreiben. Nur so viel ist gewiss, dass ich selten einen schöneren Tag verlebe als den Hochzeitstag in Sinzig. August Werth heiratete eine Fräulein Rhodius. In dem Vater traf ich einen Bekannten unserer Familie, der oft in Detmold war. Er lud mich ein, ihn oft zu besuchen, was ich umso lieber tue, da das prächtige Palais der Rhodius in der herrlichsten Gegend am Ausfluss der Ahr in den Rhein liegt und die ganze Familie aus so liebenswürdigen und einfachen Leuten besteht, dass man nur gern mit ihnen umgehen kann. Jetzt ist aller Jubel wieder vorbei, der alte Ross sitzt wahrscheinlich auf Loh, jedenfalls hier in der Gegend, und die anderen Leute haben sich auch verlaufen. Dass die artige Lina Tendering auch zu diesen gehört, tut mir am meisten leid. Sie ist kein gewöhnliches Küken, war witzig bis über die Ohren und hat auch versprochen, wiederzukommen, was aber doch nicht geschehen kann. Bei den wenigen Freunden, welche ich jetzt kultiviere, ist eine anmutig weibliche Erscheinung sehr wohltuend, und ich bin daher sehr froh, dass die verschwundene Blume soeben durch zwei andere, die Töchter eines preußischen Oberst, ersetzt wird, welche vor einer Stunde in dem gegenüberliegenden Hause absteigen und ihr neues Quartier mit Vater und Mutter in Augenschein nahmen. Da habe ich hinter meinem Hauptbuch doch von Zeit zu Zeit etwas anderes zu sehen, denn es ist schrecklich, den ganzen geschlagenen Tag immer dasselbe Lehrjungengesicht vor den Augen zu haben. Übrigens habe ich doch allerlei Späße, namentlich, wenn ich zur Frau Wirth gehe und mir von ihren allerliebsten Mädchen Märchen erzählen lasse. Sie sind übrigens sehr sparsam damit, und ich muss ihnen vorher erst immer ein Lied gelehrt haben. Neulich ging ich mit zu den beiden Ältesten ganz allein nach Kessenich, um Kaffee zu trinken. Wir kamen uns vor wie große Leute, alle Menschen grüßten uns und lachten, wir waren aber ganz ernsthaft. Der alte Wirth ist noch auf dem Düsseldorfer Landtag, wo er so mit Arbeiten überhäuft wird, dass er versichert, nächstens seinen Geist aufgeben zu wollen. Obgleich uns dieses doch nicht lieb wäre, so wünschen doch alle, dass der Landtag bis in die graue Ewigkeit dauern möge. Das schöne Pfingstfest ist wieder vor der Tür, die Dampfer gehen hinauf und hinunter, und man weiß noch nicht, wo man seinen Schritt hinwenden soll. Es muss hinausgegangen sein. Hätte ich 7 Meilenstiefeln, da wüsste ich, was ich täte. Dampfer und Eisenbahnen gehen zu langsam, darauf ist es langweilig. Am besten ist es, ich bleibe zu Hause. Außer dem Hause mag gut sein, aber zu Hause ist es doch am besten, sagt Friederike Bremer ganz mit Recht. Denke also, dass ich in den Pfingsttagen irgend in einer schönen Laube sitze und dir den herrlichsten Gruß zurufe und den Wunsch der fröhlichsten Feiertage.
So jemand Kraut im Garten hat, so muß er es begießen. Und wenn du unsern Karl siehst, sag, ich lass ihn grüßen. Die anderen ebenfalls. Mit alter Liebe, dein Georg.